Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, mit dem Segen, den Gott für uns hat. Wir hatten Römer 15, Vers 29, war das, soweit ich mich erinnere, wo steht, ich weiß aber, Brüder, wenn ich zu euch komme, dann werde ich mit dem vollen Segen des Evangeliums Christi kommen. Mit dem vollen Segen des Evangeliums Christi. Wir haben uns das angeschaut, dass in dem Evangelium, in dem, was Jesus für uns am Kreuz gewirkt hat, so viel mehr enthalten ist, als nur Sündenvergebung und in den Himmel zu kommen. Ich meine, wenn das alleine drin wäre, das wäre schon großartig. Ne? Das wäre wunderbar. Aber Gott als unser liebender Vater hat noch viel mehr für uns enthalten. Wir sehen das schon im Alten Testament angekündigt, mit den verschiedenen Erlösernamen Gottes, wo Gott sagt, ich bin Jahwe Jireh, der Herr, euer Versorger, ich bin Jahwe Rapha, der Herr, euer Arzt, ich bin Jahwe Zitkin, der Herr, eure Gerechtigkeit. Ja, auch schon so ein Hinweis, dass Gott selbst uns gerecht macht, dass Gott selbst uns Gerechtigkeit schenkt. Ich bin ja, Jahwe Shalom, der Herr, eure Friede. Es gibt so viele Punkte und das können wir uns auch anschauen. Das haben wir das letzte Mal so kurz gemacht. Am Kreuz sieht man, dass Jesus am Kreuz schon das gemacht hat. Wie er arm wurde, damit wir reich wirken, wie er unsere Schuld auf sich nahm, damit wir Vergebung bekommen. Wie er unsere Krankheiten getragen hat, damit wir geheilt werden. Wie er unsere Verlassenheit, unsere Verachtung, unsere Ablehnung auf sich genommen hat, damit wir Annahme beim Vater sind. Und viele andere Dinge mehr. All das gehört zum Evangelium hinzu. Wir erkennen es manchmal nicht so in unseren Übersetzungen, aber es steht so mit drinnen. Wenn wir nur diesen bekannten Vers nehmen, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Zum Heil jedem Glauben. Das Wort, was hier für Heil steht, ist das Wort Soteria und dieses Wort heißt einerseits Rettung, aber es heißt auch Befreiung, es heißt Bewahrung, es heißt Heilung. Es wird immer wieder im Neuen Testament für Heilung gebracht. Wenn es steht, dass Jesus einen geheilt wurde, dann wird ganz oft dieses Wort als Verb, dann als Sozo, ist das Verb, verwandt. Also wir sehen, dass das Evangelium ist das Heil, es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Also Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung, zur Erlösung, zur Befreiung, zur Bewahrung, zur Heilung, zur Wiederherstellung jedem Glaubenden. Und hier haben wir auch schon einen Hinweis, wie wir da hineinkommen. All diese Segnungen, die Jesus für uns erworben hat, empfangen wir, indem wir sie im Glauben nehmen. Epheser 2, Vers 8 steht es, aus Gnade seid ihr gerettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, ist nicht das Werden, damit niemand sich rühme. Aus Gnade sind wir gerettet, das ist das, was Gott bereitgestellt hat, mittels des Glaubens. Unser Glaube ist die Art und Weise, wie wir diese Gnade ergreifen, wie sie in unserem Leben wirksam wird. In Römer 5, Vers 2 schreibt Paulus sogar, dass wir Zugang zu dieser Gnade durch den Glauben haben. Und wenn es um Glauben geht, da sind wir alle noch in gewisser Weise Lernende und wir sollten das auch lernen. Jesus hat seine Jünger viel über Glauben gelehrt und wir dürfen das auch lernen über Glauben. Weil es gehört nicht zu unserem natürlichen Erfahrungsschatz zu glauben. Das ist etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen und auch etwas, was wir lernen können. Und wir wollen uns heute mal die Definition von Glauben anschauen. Das ist in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eigentlich der Glaube ist eine Verwirklichung dessen und eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist manchmal das, was uns so schwer fällt. Das ist auch manchmal das, was Leute nicht verstehen, und dann regen sie sich auf, wenn jemand sagt, oh, ich habe es empfangen, und man sieht es noch gar nicht bei ihm. Oder wenn jemand sagt, Jesus hat mich geheilt, aber man sieht es noch gar nicht. Aber der Glaube ist sozusagen eine Überzeugung von etwas, was man nicht sieht. Und lass uns mal so anfangen. Wir alle kennen im Natürlichen so eine natürliche Form des Glaubens. Ja. Und das ist oft uns gar nicht so bewusst, aber wenn ich mich auf einen Stuhl setze, brauche ich ein gewisses Maß von Glauben, dass der Stuhl mich hält. Okay, ich sehe ihn vor mir, ich kann das sehen. Aber manchmal gibt es dann auch so Dinge, die so den Glauben so etwas erschüttern können, diesen natürlichen Glauben. Ja. Ich habe, wie ich hier nach Erlangen gezogen bin, ist der Toilettensitz unter mir zerbrochen. Also der Deckel. Also ich habe mich früher immer auf den Deckel gesetzt, also zugeklappt, den Deckel draufgesetzt, wenn ich früher meine Socken angezogen habe im Bad. Und dann setze ich mich drauf und dann knack, macht es knack und dann ist ein Sprung durchgebrochen. Dachte ich mir, na gut, war halt nichts Ordentliches. Glücklicherweise hatte ich mir vorher beim Discounter einen gekauft, der ein schönes Muster hat, da habe ich noch nicht draufgebaut, da habe ich den draufgebaut, zwei Tage später, krach. Das habe ich dann schon etwas. Ich dachte noch, okay, Discounter. Dann bin ich zum Baumarkt und habe mir einen geholt. Der hat eine Woche gehalten, dann ist der durchgebrochen. Das hat mein Glaube echt erschüttert, dass man sich auf Toilettendeckel setzen kann. Ich dachte, dann bin ich zu schwer? Habe ich so viel Pech? Ich habe dann einen extra dicken mit so einem dicken MDF gekauft. Aber ich hatte nicht mehr den Glauben, mich auf den Toilettendeckel zu setzen. Ich glaube, ich habe mich seitdem nie wieder drauf gesetzt. Das Problem war auch, ich habe dann gesucht, habe mich extra im Baumarkt, wie es schon wieder zerbrochen war, ob irgendwo drauf steht, für wie viel Gewicht, Belastung der geeignet ist. Stand aber nirgends drauf. Ja. Also sozusagen war mein Glaube, dass der Toilettendeckel mich trägt, bisher immer ein blinder Glaube, weil ich hatte keine Zusage des Herstellers, dass es hält. Ja. Ich hatte keine Verheißung des Herstellers, dieser Deckel trägt dich. Ja, das war sozusagen so eine Art blinder Glaube auf gut Glück hinaus, ohne eine Zusage zu haben, dass das trägt. Und das ist dann auch schon wieder ein Bild für das Biblische. Im Biblischen haben wir nämlich eine Zusage. Ja? Unser Glaube soll nicht blind sein, wir wollen nicht auf gut Glück hinaus irgendetwas glauben, sondern wir brauchen für unseren Glauben eine Zusage. Und in der Bibel nennt sich die Zusage einfach eine Verheißung Gottes. Wir brauchen da eine Verheißung, ansonsten ist es ein blinder Glaube. Und dann passiert so, wie ich mich damals auf gut Glück einfach auf den Toilettensitz gesetzt habe. Und manchmal hält es und manchmal kracht es durch. Aber Gottes Verheißung, Gottes Zusage, die trägt. Ja. Ich habe das gemerkt, wie ich die neue Wohnung, da habe ich so Schaukelsessel gekauft, da steht überall drauf, wie viel Gewicht so ein Sitz trägt. Und deswegen schaue ich dann immer, wenn wir uns zu zweit auf den Schaukelsessel setzen, dass ich so meine Füße fest auf den Boden stemme, weil das übersteigt eigentlich das zulässige Höchstgewicht, sodass ich etwas Gewicht abfange. Gut. Aber wir kennen so diese Art von Glauben, so als ein Beispiel auch manchmal aus unserem Alltag. Ja? Wie ich mein Auto gekauft habe, das ist ein anderes Beispiel. Also ich brauchte ein neues Auto und dann habe ich im Internet gegoogelt, wo ich das Auto günstig bekomme. Und das war es beim Autohändler, der gut 100 Kilometer entfernt ist von hier. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und dann hat er mir diesen Zulassungsschein, also was früher der Fahrzeug Fahrzeugbrief war, also diese Besitzurkunde, das ist jetzt die Zulassungsbestätigung 1 oder so, und wie es dann sich inzwischen anders. Auf jeden Fall habe ich das zugeschickt und dann sollte ich ihm das Geld überweisen. Das war auch in gewisser Weise eine Glaubenshandlung, ja. Aber ich hatte erstens recherchiert, dass es diesen Autohändler wirklich gibt bei der Herstellerseite, das ist ein zugelassener Vertragshändler war, und ich hatte zweitens sozusagen durch diese Bescheinigung, ja, sozusagen wie eine Bestätigung, ja, wie eine Bestätigung, dass das Auto mir gehört. Wir haben es dann auch riskiert, dass, ohne das Auto je gesehen zu haben und ohne den Händler aus dem Telefon je gesprochen zu haben, das zu überweisen. Das hat geklappt. Und das ist auch wieder so ein Bild, wie, wo man ein bisschen was verstehen kann von dem Glaube. Ja? Also, wir kennen Gott als unseren Vater. Ja? Wir wissen, Gott ist treu. Was er verspricht, das hält er. Was er zuspricht, das hält er gewiss. Ja? Was er zusagt, das geschieht. Also wir haben sozusagen, wie ich bei dem Autohändler, wir haben sozusagen in gewisser Weise eine Erfahrung mit Gott gemacht. Er ist vertrauenswürdig, er ist zuverlässig. Und das Zweite, was wir dann brauchen, und das haben wir hier in der Bibel, wir haben Verheißungen, wir haben Dinge, wo Gott uns zugesprochen hat, das gehört dir. Und die Bibel ist da ziemlich klar und sagt, zum Beispiel Epheser 1, Vers 3, Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und Petrus sagt sogar, wir haben alles, was wir zum Leben und zur Gottesfurcht brauchen, empfangen. Ich schlage mal die Stelle doch auf, weil die ist sehr interessant in dem Zusammenhang. Das ist 2. Petrus 1, Vers 4, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Also Gott hat uns alles schon geschenkt, alles gegeben, was wir brauchen für unser Leben, alles, was wir brauchen zur Gottesfurcht, also zu dem Leben auch mit ihm. Aber wie hat es uns geschenkt? Durch die kostbaren und größten Verheißungen. Er hat es uns in Form von Verheißungen geschenkt. Er hat es uns in der Himmelswelt bereitgelegt. Es ist alles schon vorhanden, was du brauchst. Und wir sollen es jetzt nur noch sozusagen durch den Glauben nehmen. Und manchmal fällt es uns so schwer, weil wir dann durch manche Erfahrungen, durch manche negativen Dinge, die wir erlebt haben, so ein bisschen in unserem Glauben erschüttert sind. Ja, so wie ich im Glauben, dass ein Talent ist, mich direkt total erschüttert bin. Ja? Also das gebe ich voll zu, da bin ich erschüttert. Und manchmal haben wir so Erlebnisse gemacht, so, die dann auch unseren Glauben so erschüttert haben oder haben es von anderen gehört. Und dann ist es wichtig, wieder hineinzugehen und zu schauen, wie schaut eigentlich Glaube aus und wie funktioniert das? Damit ich nicht einfach über so einfache Fallstricke stolpere. Weil der Teufel versucht uns dann immer wieder auch in Zweifel zu bringen. Er versucht uns auch immer wieder zum Beispiel auch in Empörung zu bringen, dass wir uns aufregen, wenn wir so Botschaften über Glauben hören, einfach um uns davon abzuhalten, in das hineinzukommen, was Gott uns schon längst geschenkt hat. Bevor wir es anschauen, lasst uns noch einen Vers anschauen als Bestätigung, wie Gott das Ganze sieht, dass er uns schon alles geschenkt hat, zu einer Ermutigung. 2. Korinther 1, Vers 20, da steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, da geht es um Jesus, ist das Ja, und durch ihn ist das Amen. Egal welche Verheißung, durch Jesus haben wir das Ja und das Amen. Das Interessante ist, davor geht es darum, dass er sagt, ich wollte zu euch kommen, aber der Teufel hat mich verhindert. Und dann sagt er, in Jesus ist er nicht ein Ja und Nein geschehen, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Und eben so viele Verheißungen Gottes es gibt, für dann weiter, in Jesus ist das Ja und in ihm auch das Amen. Wenn du dich auf eine Verheißung berufst, weißt du immer, in Jesus hast du schon das Ja. Das sagt Gott nicht Nein oder vielleicht, sondern du hast das Ja zugesprochen bekommen. In Jesus, an seinem Kreuz hast du das Ja zugesprochen bekommen. Und das ist dieses große Ja, ich will. Ja, ich stehe zu jeder Verheißung. Das ist das, was Gott in Jesus am Kreuz uns zugesprochen hat. Wir sehen das manchmal nicht so, aber dieser Tod Jesu am Kreuz ist das Ja und das Amen zu jeder Verheißung Gottes, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Da steht das Kreuz dahinter. Da steht immer das Kreuz dahinter, wo Jesus für uns starb, um uns diese Verheißungen zu erkaufen. Also wie wird Glaube definiert? Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht mit dem natürlichen Auge sieht. Der Glaube ist in gewisser Weise blind vom natürlichen Auge her, aber er ist nicht wirklich blind, weil er ist überzeugt von etwas, was er nicht im Natürlichen bisher sieht. Der Glaube und das natürliche Sehen steht in gewisser Weise immer im Gegensatz. Wenn du etwas im Glauben bittest und du fühlst es nicht sofort, du siehst es nicht sofort, du spürst es nicht sofort, dann ist das ganz normal, weil der Glaube ist überzeugt von Dingen, die er nicht sieht, die noch nicht sichtbar sind. Der Glaube führt dann über einen kürzeren oder längeren Zeitraum zum Schauen. Er verwirklicht das. Das war ja das Erste in diesem Vers. Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Wenn du am Glauben festhältst und sagst, okay, ich habe gebetet, ich habe diese Verheißung, ich weiß, es gehört mir jetzt, dann wird es dazu führen, dass sich das verwirklicht, dass du das dann auch im Sichtbaren siehst. Und das möchte ich mal ein paar Bibelstellen euch noch zeigen, damit es auch uns so richtig bewusst wird, was wirklich Glaube bedeutet. 2. Korinther 5, Vers 7 schreibt Paulus, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir wandeln oder wir führen unser Leben durch Glauben, nicht durch Schauen. Jetzt sehen wir diesen Gegensatz von Glauben und Schauen. Der Glaube schaut oder der Glaube sieht erstmal nichts im Natürlichen. Ich halte fest an dem, was Gott mir zugesprochen hat. Andererseits, und das sehen wir hier auch im Zusammenhang, der Glaube sieht durchaus etwas. In Kapitel 4, Vers 18, wo es eigentlich noch um dasselbe Thema geht, da schreibt er, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Eigentlich im Griechischen steht sogar, wir schauen das Nicht-Sichtbare an. Also, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Nicht-Sichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Nicht-Sichtbare aber ewig. Also Glaube heißt, ich schaue ganz fest auf das, was in der geistlichen Realität ist. Ich schaue auf die Verheißung Gottes, die noch nicht sichtbar ist in meinem natürlichen Umfeld, die aber Gott mir zugesprochen hat. Der Glaube schaut ganz fest und hundertprozentig auf diese Verheißung, die Gott gegeben hat. Paulus beschreibt es auch bei Abraham und sagt, Abraham sah nicht auf seinen verstorbenen Leib und nicht auf den verstorbenen Mutterleib der Sarah. Und er zweifelte nicht durch Unglauben und Erweisung, sondern er wurde gewiss, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er zu tun vermag, was er weiter auch zu tun vermag. Und davor führt er noch zwei Beispiele aus dem Alten Testament an, wo Gott auch Abraham aufgefordert hat, auf das Unsichtbare zu schauen. Auf das, wo er ihm gesagt hat, so zahlreich wie die Sterne im Himmel werden deine Kinder sein. Schau auf diese Verheißung, die Verheißung eben, ich mache dich zu einem großen Volk, zu einem Vater vieler Völker, was Abraham bedeutet, der neue Name, das war so das Zweite, wo er ihn herausgefordert hat. Er hat das Unsichtbare sozusagen zu sprechen, zu bekennen, wie man sich überall vorgestellt hat, als der Vater vieler Völker. Wenn die Leute dann gefragt haben, sind deine vielen Völker, deine vielen Kinder, dann hat er gesagt, nun gut, Gott hat sie mir verheißen, ihr werdet sie noch sehen. Im Moment sind sie nicht da. Aber das ist so dieser Gegensatz. Und wir sehen das auch zum Beispiel nach der Auferstehung Jesu, als er dem Thomas begegnet. Ja? Das ist Johannes 20, Vers 29. Ja, wir erinnern uns, Thomas war bei der ersten Begegnung der Jünger mit Jesus nach seiner Auferstehung nicht dabei und hat dann gesagt, ich glaube euch nicht, es sei denn, ich kann ihn sehen, ich kann ihn berühren, Ich kann wirklich nachfühlen, ob diese Wunden und Narben echt sind, an seinen Händen und an der Seite. Und dann kommt Jesus und sagt, leg deine Hand in meine Seite, leg sie in meine Hände, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas sagt dann, mein Herr, mein Gott, er glaubt. Und dann sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ja? Das ist die Art von Glaube, die Erfolg, die zum Ziel führt. Wo Jesus sagt, glückselig sind, die nicht gesehen haben und doch glauben. Die sich nicht von dem, was sie mit den natürlichen Augen sehen, verwirren lassen, sondern festhalten an dem, was Gott gesagt hat. Kann ich sagen, okay, kann es Jesus nicht bei mir so machen wie bei Thomas? Jesus gibt uns immer wieder, oder der Heilige Geist gibt uns immer wieder auch Hilfen zu glauben. Aber man muss auch sehen, es war eine Besonderheit bei Thomas. Jesus wollte Augenzeugen für seine Auferstehung. Die Apostel waren Augenzeugen, sie mussten Augenzeugen sein. Das war das Kriterium, wo sie für Judas einen Stellvertreter gesucht haben. Er musste dabei sein vom Anfang von Jesus bis hin zur Auferstehung. Und Paulus sagt später, führte die Zeugen auch auf und sagt, das waren die Apostel, dann war das Jakobus, der Bruder Jesu, dann waren es 500 Männer auf einmal und zum Schluss war es auch ich, der ihm persönlich begegnet ist. Und wir haben unser Vertrauen, unseren Glauben auf Jesus gestellt, dass er auferstanden ist von den Toten durch das Zeugnis dieser Augenzeugen damals. Deswegen hat Jesus diese Augenzeugen gesammelt, damit wir darauf vertrauen können. Und es funktioniert bis heute. Wenn ich denke, so jemand wie Josh McDowell oder Lee Strobel oder früher auch C.S. Lewis, das waren Männer, die waren überzeugte Atheisten und wurden herausgefordert, von Christen nochmal nachzuprüfen, welche Beweise es gibt für Jesu Tod und Auferstehung. Also, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er wirklich tot war, dass er wirklich vom Tod auferstanden ist. Die haben es überprüft, die haben es nachgeforscht, die haben praktisch studiert, welche Zeugen gibt es, welche Schriften gibt es, wie zuverlässig ist das, welche anderen Erklärungen gibt es und sind aufgrund dieser Befunde, die sie erhoben haben und dieser Zeugen, die sie gefunden haben, dazu gekommen, dass sie überzeugt waren, Jesus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Und sie haben dann darüber hinaus diese Glaubensentscheidung getroffen, dass sie gesagt haben, okay, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann stimmt es auch, was er gesagt hat, dass er der einzige Weg zu Gott ist, dass er die Vergebung ist und dass ich ihm praktisch in mein Leben anvertrauen muss, um gerettet zu werden, haben es dann gemacht. Und C.S. Lewis hat es ja so schön ausgedrückt, er war der unwilligste Bekehrte in ganz England zu dem Zeitpunkt, wo er sich zu Jesus bekehrt hat, weil eigentlich wollte er sich nicht bekehren, aber er war so überführt und überzeugt von diesen Tatsachen. Deswegen waren die Augenzeugen so wichtig. Aber für uns heute gilt das, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also Glaube ist eine Überzeugung, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und manchmal haben wir so die Vorstellung, naja, bei Jesus war es ja überall anders und er hat einfach die Leute angerührt und sie waren geheilt und fertig aus. Und heutzutage wenn ich dann anfange und sage, nein, ich bekenne das, ich habe gebetet, ich habe Heilung empfangen, ich sehe es noch nicht, obwohl ich es nicht sehe, weiß ich, ich habe es empfangen, dann empören sich manchmal Leute und sagen, du bildest dir das ein oder so, aber es ist die normale Art des Glaubens. Und wir sehen es auch schon bei Jesus, zum Beispiel in Lukas 17, nur ganz kurz zur Erwähnung, da will ich jetzt gar nicht drauf, sondern auf eine andere Stelle. In Lukas 17, die 10 Aussätzigen, die kommen zu Jesus und Jesus sagt, geht nach Jerusalem, zeigt euch den Priestern und bringt das Opfer, das ihr bringen müsst, wenn ihr geheilt wurdet. Und die gingen hin, es war eine Tagesreise. Also sie gingen hin und während sie hingingen, wurden sie geheilt. Also nicht sofort, sondern sie liefen dorthin. Und der eine kommt dann zurück. Man weiß es nicht, also die Ausleger streiten sich, ob er wirklich in Jerusalem war, sein Opfer gebracht hat und danach zurückkam oder aber auf dem Weg hin umgekehrt ist, als er gesehen hat, dass er geheilt wurde. Aber das war nichts, was sofort war, weil die anderen 19 nicht umgekehrt. Ja, wenn die einen Schritt gemacht werden, hätten und geheilt worden wären, dann hätte Jesus ja nicht gesagt, wo sind die 9 anderen, sondern auf ihrem Weg. Und das ist mir so bewusst geworden, auch ja, ich den Film gesehen habe von mit dem großen Wagen, Ben-Hur. Ben-Hur, also da geht er mit seiner Schwester und seiner Mutter dann zum Schluss, weil Jesus noch sehen will, also diese beiden Aussätzigen, und er will noch Jesus sehen, dass sie geheilt werden, geht er nach Jerusalem rein, zu spät, weil Jesus ist schon am Kreuz, aber als sie nach Jerusalem reinkommen mit den Aussätzigen, übertreten sie sozusagen dieses Gesetz, was damals war, dass Aussätzige sich fernhalten mussten, und die Leute fangen an, Steine auf sie zu werfen und sie zu vertreiben. Also das war lebensgefährlich, als Aussätziger zum Priester zu gehen und dich zu zeigen. Ja, das war wirklich etwas, wo Jesus sie herausgefordert hat, so zu tun, wie wenn sie geheilt wären, obwohl sie es noch nicht sichtbar waren. Und als sie anfingen, im Glauben darauf loszugehen, wurden sie geheilt. Ich will aber auf eine andere Geschichte hinaus. Ich muss mich jetzt etwas kürzer fassen, aber die Geschichte ist eigentlich so, so gut für uns heute anwendbar. Und zwar Johannes 4, am Vers 46. Da steht, Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei, und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Mann, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hat, dein Sohn lebt. Und er glaubte er sein ganzes Haus. Manchmal, wenn wir so eine Geschichte lesen, weil das ja Jesus ist und weil es die Bibel ist, bemerken wir gar nicht mehr diese, ja, kann man sagen, schon fast empörende Handlungsweise von Jesus. Ich will euch das mal ein bisschen verdeutlichen. Ja, stellt euch vor, bekannter Heilungsevangelist predigt jetzt heute hier in der Gemeinde abends und jemand aus Hamburg kommt extra hierher gefahren und kommt dann abends zu dem Heilungsevangelisten und sagt, ich habe hier ein Flugticket, flieg bitte mit mir nach Hamburg zurück, mein Sohn liegt im Sterben. Und der Heilungsevangelist fängt dann an, so eine allgemeine Abhandlung über Glauben zu machen. So, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Also versucht einfach etwas über Glauben zu reden. Und der Vater, völlig verzweifelt, sagt dann, mein Kind liegt im Sterben, komm! Was interessiert mich diese Diskussion, diese theologische Diskussion mit den Umstehenden? Mein Kind liegt im Sterben, komm schnell, schnell, schnell! Das ist die Situation. Das ist doch genau diese Situation. Und dann sagt Jesus zu dem Vater, er sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann merkt etwas, er kapiert etwas. In dem Moment kapiert er das, was Jesus vorher gesagt hat, zu den Umstehenden und zu ihm über Glauben. Das war etwas, was Jesus zu ihm persönlich gesagt hat, um ihm zu helfen. Das betrifft deine Situation. Dieses, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Das betraf seine Situation. Jesus hat ihn aufgefordert zu glauben, wo er noch nichts sieht. Und er konkretisiert es und sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann kapiert das und er ergreift das und er glaubt diesem Wort und er geht nach Hause. Und die Situation war so, wenn er nach Hause gekommen wäre und sein Sohn wäre nicht geheilt gewesen, er hat nicht genug gezeigt gehabt, nochmal zu Jesus zurückzukommen und zu sagen, es hat nicht funktioniert, komm jetzt auch noch. Das war die Herausforderung für diesen Vater, sich auf dieses Wort zu verlassen, diesem Wort Glauben zu schenken und in diesem Glauben hinzugehen, wohlwissend, wenn es nicht funktioniert, ist mein Kind tot. Und wir sehen manchmal gar nicht mehr so diese krasse Art und Weise, wie Jesus manchmal so diesen Glauben aus Leuten herausgekitzelt wird und Jesus manchmal die Leute so zum Glauben ermutigt und geradezu herausgefordert hat. Der Mann glaubte dem Wort und er ging hin. Und als er hingeht, begegnen seine Knechte. Und dann forscht jetzt nach, es war ein Tag vorher, wo das Kind geheilt wurde. Also er ist halt praktisch irgendwo unterwegs übernachten müssen und hat dann auf dem westlichen Weg ist es den Dienern gekommen, die kamen, um die frohe Botschaft zu geben, dein Kind geht's besser. Die Heilung ist da. Und das ist sozusagen in gewisser Weise ein gutes Beispiel für uns. Manchmal, wenn wir so beten, dann schreien wir so zu Gott und sagen, Herr, ich möchte irgendwas spüren, ich möchte was sehen, ich möchte was fühlen, ich möchte was wahrnehmen. Dabei hat Jesus schon längst uns das zugesprochen. Er hat uns längst diese Verheißung gegeben, er hat uns diesen Zuspruch gegeben. Und fordert uns auf, glauben daran. Und wir sehen, dass immer wieder in allen Bereichen, wo wir um etwas bitten, wie es für diese Art von Glauben wirklich zum Erfolg führt. Als ich mich bekehrt habe, habe ich erstmal nicht allzu viel gespürt. Viele spüren nichts. Sie verlassen sich auf das, was Gott verheißen hat. Und dann nach einiger Zeit wird es sichtbar, wird es spürbar, wird es erlebbar. Als ich um die Taufe im Heiligen Geist gebeten habe, ich habe um Jesus gebeten, mich im Heiligen Geist zu taufen, und dann wusste ich jetzt aus solchen Glauben lossprechen. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um loszusprechen, weil ich erst einmal einfach meine Gefühle da völlig dagegen standen. Was passiert, wenn du jetzt lossprichst, ist das nächste, das hört sich böse an oder was. Aber ich wusste es, ich habe es vorher mit dem Wort nachgeforscht. Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden im Heiligen Geist auch erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Und ich wusste es, ich muss jetzt anfangen. Das war das, was Gott mir gezeigt hat, das war jetzt mein Glaubensanfang. Und als ich das entdeckt habe, wie ich im Glauben bete, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das war im Sommer, und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt aus. Und habe überlegt, für was kann ich das ausprobieren? Und dann habe ich gebetet, dass es zu Weihnachten schneit, im August. Und dann hieß es auch, du sollst es erzählen, also bekennen, und immer wenn die Sprache über das Wetter kam und wie das Wetter so ist, habe ich dann immer gesagt, ja, dieses Jahr Weihnachten liegt schön. Und ich war immer, woher wissen Sie das? Und ich habe dann gesagt, ich habe dafür gebetet. Die Gesichtsausdrücke waren erst köstlich und es hat dann tatsächlich zu Weihnachten geschneit. Nicht schon abends, aber in der Nacht zwischen dem 24. und 25. fing der Schnee an zu fallen. Und ich habe das immer wieder so erlebt. Und ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber hier ist das noch. Wie kann ich das praktisch umsetzen? Weil es soll ja nicht nur eine Theorie sein, sondern es soll ja auch herausfordern, das praktisch zu leben. Und ich möchte euch noch Markus 11, Vers 24 ans Herz legen. Markus 11 ist diese Sache, wo Jesus mit dem Feigenbaum spricht, niemand esse in der Frucht von dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum ihn zu ignorieren scheint. Vielleicht ist euch was noch nie aufgefallen, der Feigenbaum hat einen Tag lang Jesu Worte widerstanden. Jesus hat zu ihm gesprochen, morgens. Es ist nichts passiert. Ich kann mir vorstellen, Petrus hat so gesagt, gut, dass nur wir Jünger da sind, es hat keinem was, der Herr zum Feigenbaum gesprochen, ist nichts passiert. Sie gehen nach Jerusalem, Jesus schmeißt die Leute aus dem Tempel raus, sie gehen abends zurück, der Baum lacht sie an, in voller Lebensmacht. Sie gehen zurück nach Betanien, übernachten dort, gehen am nächsten Morgen wieder vorbei, dann ist der Baum verdorrt. 24 Stunden später, von der Wurzel an. In Wirklichkeit ist der Baum in dem Moment, wo Jesus zu ihm gesprochen hat, hat es an der Wurzel angefangen zu verdorren, aber es hat gedauert, bis es sichtbar wurde. Und das ist auch dieses Bild für Glauben. In dem Moment, wo du Glauben bittest, hast du es empfangen. Es ist sozusagen wie bei diesem Baum in der Wurzel da, aber es braucht ein bisschen, bis es ins Sichtbare hindurchbricht. Und Jesus nimmt diese Situation und lehrt sie über Glauben. Er sagt, hab Glauben an Gott. Und ich möchte euch hier Vers 24 ans Herz legen. Das ist ein Vers, den ich sehr im Gebetsleben gelernt habe zu leben. Ich habe es auch teilweise wieder ein bisschen vernachlässigt, aber ich merke, wie der Herr mich dann immer wieder dahin zurückführt. Da steht, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich schlage einfach, dass alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist ein bisschen genauer, weil das Wort heißt wirklich so, wie verlangen, einfordern. Also alles, was ich im Gebete verlange, ich soll glauben, dass ich es bereits habe und dann werde ich es bekommen. Jesus fordert uns auf, dass wir, wenn wir um etwas bitten, in dem Moment glauben, ich habe es empfangen, wo ich gebetet habe. Und dann, sagt er, werden wir es mit Verzögerung empfangen. Dazu brauche ich natürlich vorher die Gewissheit, dass es Jesus mir schon zugesagt hat. Ja? So wie bei dem Vater, wo Jesus ihm gesagt hat, geh hin, dein Sohn lebt. Und so haben wir auch eine Zusage von ihm. Und viele Zusagen, viele Verheißungen von ihm im Wort. Durch meine Wunden bist du geheilt. Oder Jesus wurde armerisch, dass seine Armut reich würde. Viele andere Dinge. Und dann geht es darum, vorher diese Gewissheit zu haben, wirklich im Wort nachzuforschen, zu suchen, es zu durchdringen, es in sein, darüber nachzusinnen, sein Denken darauf auszurichten, zu schauen, habe ich hier eine Verheißung? Wenn ja, und ich weiß, sie ist da, dann in dem Moment, wo ich bete, entschließe ich mich ganz fest, ich sage, vorher, ich bete jetzt und dann glaube ich, Gott hat es mir gegeben, weil ich diese Verheißung habe. Und ich habe das dann so gemacht, wenn ich gebetet habe, habe ich danach gedankt und gesagt, Vater, ich danke dir, dass ich es jetzt bekommen habe. Ich bin hingegangen und habe gesagt, Vater, ich bitte dich jetzt, zum Beispiel habe ich mal eine Winterjacke gebraucht und hatte kein Geld oder nicht so viel Geld jedenfalls. Und ich dachte, ich hätte eigentlich gerne eine Lederwinterjacke mit Fell, weil mir das gut gefallen hat. Und dann merkte ich so in mir, ich weiß, Gott möchte, dass es mir gut geht und dass ich versorgt bin. Also ich habe diese Verheißung, aber ich hatte nicht so diesen Glauben zu bitten, dass es mir irgendwie geschenkt wird. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich bitte dich, dass ich, dass ich für 15 D-Mark eine Leder-Winterjacke mit Fell bekomme. Und dann bin ich so hingegangen und gesagt, okay, Vater, ich weiß, ich habe diese Verheißung und du hast gesagt, Jesus hat gesagt, alles, was ich im Gebet verlange, wenn ich glaube, dass ich es empfangen habe, dann wird es mir zuteil werden. So komme ich jetzt zu dir und ich bitte dich jetzt in Jesu Namen um eine Winterlederjacke, schwarz, mit Fell, für maximal 15 Euro. Und ich danke dir, Vater, dass ich sie jetzt empfangen habe. Und dann bin ich weitergegangen, habe dafür gedankt und habe die letzten Tage immer wieder Gott dafür gedankt. Und ungefähr eine Woche später habe ich in einem Aushang außen bei so einem Geschäft die Jacke gefunden. Beim Secondhandler. Genau die Jacke, um die ich gebetet habe. Und manchmal habe ich auch etwas länger gewartet. Ich weiß, ich habe für einen bestimmten Schreibtisch gebetet bei mir in der Wohnung in Berlin. Der durfte nur maximal einen Meter breit sein, weil ich nicht mehr Platz hatte. Ich habe dann immer später scherzhaft gesagt, eine Spezialfertigung dauert länger. Da habe ich auch so darum gebetet. Da habe ich tatsächlich fast ein halbes Jahr gewartet. Habe immer wieder dafür gedankt. Da habe ich es fast vergessen. Aber immer wieder, wenn ich in leeren Platz war, der so unnütz da stand, da habe ich wieder dran gedacht, da habe ich wieder gedankt. Ich habe dann einmal gesagt, so, war ich dann wirklich, dass ich das bekommen habe? Und ich habe dann gesagt, und dieser Schreibtisch, der muss jetzt zu mir kommen. Und dann nach einem halben Jahr habe ich jemandem beim Umzug geholfen. Und dann stand so ein Tisch rum, genau diese Maße, die ich brauchte, die ich wegschmeißen wollte. Und dann habe ich gefragt, ob ich den haben darf. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hatte ich meinen erbetenen Schreibtisch. Und so fordert uns Gott heraus. Er sagt eben, ich habe euch gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Im geistlichen Bereich liegt alles schon bereit. Durch den Glauben bewege ich mich, Gott dazu, mir etwas zu geben, was er mir nicht geben will. Ich versuche auch nicht, etwas in Existenz zu bringen, was noch gar nicht da ist, sondern ich nehme einfach diese Geschenke, die Gott in seiner Liebe schon für mich bereitgelegt hat, die Jesus am Kreuz für mich erkauft hat, ich nehme die in Empfang. Und dazu möchte ich euch herausfordern und euch ermutigen. Wenn ihr betet, nehmt euch diesen Vers und denkt dran, der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die ihr nicht sieht und führt zu dieser Verwirklichung dessen, worauf ich gehofft habe. Und diese Art zu beten ist eine völlig neue Art damals für mich gewesen. Aber ich habe das gelernt, so zu beten und ich habe gesehen, wie sich mein Gebetsleben völlig verändert hat und wie sich die Erhörung völlig verändert hat. Wie ist der Normalfall, wurde das Gebet erhört. Es hat nicht immer geklappt, ja. Manchmal bin ich auf die Nase gefallen, aber ich habe es immer mehr gelernt. Ich bin immer mehr hineingekommen und habe es erlebt, wie diese Dinge zustande kamen. Also, das ist unsere Definition von Glauben, die wir in der Bibel haben. Und es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Es ist eine Herausforderung am Anfang, da anzufangen. Aber man kann das lernen und man kann darin wachsen und kann das immer mehr erleben. Amen.